Hallo und herzlich willkommen, Episode Nummer 2. Value Pricing, was ist der richtige Preis für deine Dienstleistung? Ich bin Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Product as Service Mastermind. Und das ist der Podcast für Freiberufler und Solopreneure, die aus ihrer Dienstleistung ein Produkt machen wollen. In der letzten Episode habe ich dir gezeigt, wie ich meine Dienstleistung systematisiert habe, sodass es am Ende richtig feines Sternekochrezept war, was wie so eine geölte Maschine die ganze Zeit lief. In der heutigen Episode geht es darum, wie du einen wertbasierten Preis an dein Angebot hängst, ohne dass der Kunde das irgendwie auch nur ansatzweise in Stunden umrechnet. Ich werde dir heute wieder eine Menge Ideen und Impulse weitergeben. Bei Fragen gerne Fragen in der LinkedIn-Gruppe. Und wenn du Interesse hast an der Mastermind, dann trage dich in meine Liste ein. Ich stelle daraus zweimal im Jahr eine handverlesene Gruppe zusammen. Links dazu findest du in den Shownotes. Nimm einfach deine Podcast-App und scrolle jetzt runter. Als ich 2005 mit meinem Ingenieurbüro gestartet habe in die Selbstständigkeit, ich war super frustriert über Jahre. Ja, andauernd Diskussionen mit dem Kunden über einen Stundensatz. Ja, Herr Pfingsten, können Sie da nicht noch einen Euro runterlassen und hier und so? Und manchmal kamst du dir vor wie in Marrakesch auf dem Jahrmarkt. Und jedes Mal, wenn so ein Einkäufer auf mich zukam, sagt, ja, Pfingsten, hier, Ihr Stundensatz, das ist aber teuer und so. Ja, dann fühlte ich mich auch gleich total persönlich angepackt, weil ich das Gefühl hatte, dass sie den Wert meiner Leistung mit mir im Grunde diskutieren. Ja, und waren wir dann mal durch die Tür durch und hatten den Auftrag, dann ging das gleiche Theater dann hinter bei der Abrechnung los. Ja, wie viele Stunden, warum sind so viele Stunden da auf dem Stundenzettel drauf und so weiter und so weiter. Ich hatte keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich war durch. Ich wollte nicht mehr diese Art von Geschäftsmodell und dachte, es muss doch eigentlich irgendwie einen anderen Weg geben, wie ich da an meinen Dienstleistungen ein Preisschild dran bekomme, ohne dass ich jetzt diesen ganzen komischen Zirkus mit den Stundensätzen habe. So habe ich dann meine allerersten Gehversuche 2012, 2013 dann gemacht und habe gesehen, oh Mann, das funktioniert. Das Problem ist, wir sitzen im Marmeladenglas und gucken von innen aufs Etikett und dann fällt es uns wahnsinnig schwer, überhaupt zu ermitteln, was ist denn der richtige Preis für meine Dienstleistung und wie kann ich vor allem für den Wert meiner Leistung bezahlt werden? Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, im Sommer 2015. Ich hatte darüber gesprochen in der letzten Lektion, wie ich aus meiner Dienstleistung halt ein Sternekochrezept gemacht habe, ein Produkt gemacht habe, das Ganze systematisiert habe. Und dann hatte ich im Sommer 2015 ein Erstgespräch mit einem Kunden und haben alles gesprochen, alles soweit gut, er braucht ein Lastenheft und ich habe das alles soweit entsprechend fertig gemacht und danach saß ich dann vor meinem Rechner und habe dann halt das Angebot geschrieben und die Rechnung geschrieben und die E-Mail zusammengestellt und ich sage euch eins, ich habe eine Viertelstunde diesen Sendebutton angeguckt, eine Viertelstunde. Ich saß davor und dachte, das kann doch nicht sein. Innerhalb von 2 Wochen verdiene ich jetzt 25.000 Euro für ungefähr 30 Stunden Aufwand auf meiner Seite. Das ist doch crazy. Das ist doch. Und ihr habt da wirklich auf diesen Sendebutton angestarrt und bin dann durch Zufall stirnüber in meinen Monitor gefallen und habe auf Senden gedrückt. Und total krass. Eine Stunde später schickt mein Kunde mir eine E-Mail und sagt so: Ey Mike, alles klar, super. Haben wir ja besprochen. Geld ist schon mal überwiesen. Und da dachte ich so: Krass. Ich war schlicht baff. Und gleichzeitig wurde mir total klar, das ist der Weg. Und seit 2017 begleite ich Freiberufler in der Product as Service Mastermind und überall zeigt sich so dasselbe Muster. Value Pricing, das funktioniert. Und dadurch, dass ich so viel auch im Podcast und in meinem Buch darüber rede, seit Jahren, hatte ich mehr und mehr dieses Gefühl, ey, Leute, das Zeit-gegen-Geld-Modell, dieses goldene Hamsterrad, das ist einfach kaputt, ja. Und dann hatte ich im Sommer 2025 hier einen Steuerberater bei mir im Workshop, dem Philipp Penkatzky, und haben aus seiner Beratungsleistung ein Produkt gemacht, ein Product as Service. Und er sprach mich halt schon an in dem ganzen Zug und sagte, hör mal, ich bin hier bei der DATEV in so einem Innovation Circle und wir haben das Thema Value Pricing hier als Thema. Beim nächsten Treffen hast du nicht mal Bock vorbeizukommen. Und ich dachte, klar, warum denn nicht? Na, und er meinte so, erzähl doch mal einfach für uns Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, wie du das da in deinem Ingenieurbüro gelöst hast. Und ja, wir hatten eine super coole Session gemeinsam da gehalten und im Nachgang kam ein Wirtschaftsprüfer auf mich zu und der erzählte mir eine Story, wo ich dachte so, wow, okay, das ist krass. Ja. Er sagte, ich habe eine kleine, feine Wirtschaftsprüfungskanzlei, eine richtig schöne, feine Boutique, 10 Angestellte Und sie machen seit über 20 Jahren quasi Wirtschaftsprüfungsleistungen. Und eine ihrer großen Schwerpunktleistungen ist eben halt die Analyse von Startups und die Bewertung von Startups, wenn ein großer Konzern ein Startup kauft und integrieren will. Und die gleiche Variante gibt es auch andersrum, sagte er. Wenn sie halt sagen, so aus unserem, so einer Abteilung möchten sie eine eigenständige Tochtergesellschaft machen. Das heißt, jedes Mal, wenn so ein Schritt erfolgt, also ne, Konzern kauft Startup oder sagt, ich mache aus einem Teil meiner Firma eine eigenständige Gesellschaft, müssen wir immer in eine Wirtschaftsprüfungskanzlei ran. Und er sagte, das ist mein Brot- und Buttergeschäft, läuft immer total super, seit Jahrzehnten. Ne, ich habe große Konzerne, die alle immer anfragen, wenn genau dieser Schritt ist. Und er sagte, der Klassiker ist dann eben, wenn die anfragen, und die kennen das ja auch schon seit Jahrzehnten, na, dann bietet er den immer an, so 3 Tage, a 8 Stunden, als 250 Euro, schickt den halt das Angebot und der Einkauf sagt, alles klar, bestellen wir, wann geht's los? So. Und jetzt passierte im Sommer 2015 etwas ganz anderes. Er schickte den wie immer ein Angebot, so wie er es seit Jahren, seit Jahrzehnten machte. Und plötzlich kam die Rückmeldung vom Einkäufer, ey, wir müssen mal reden. Und er so, okay. Und dann saß er im Gespräch, erzählte er. Und dieser Einkäufer saß vor ihm und sagte, ja, wir kennen das ja, ne, seit Jahren machen sie das ja hier bei uns so. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, sie arbeiten doch mittlerweile mit KI. Das heißt, wir geben Ihnen doch jetzt diese ganzen Bilanzen und Zahlen und alles von diesem Unternehmen, was Sie da bewerten sollen, von dieser Einheit. Und ja, das heißt, dann checken Sie das in Ihre KI. Nach 10 Minuten kommt dann ein Ergebnis raus. Dann mag, also fairerweise, ich bin nicht noch bereit, dann guckt vielleicht noch 2 Stunden ein Senior von Ihnen mit da drüber, ob das alles auch so richtig ist. Und dann schicken Sie uns doch das Ergebnis. Und auf der Basis, dann sehe ich nicht mehr ein, dass ich Ihnen 3 Tage a 8 Stunden bezahlen soll. Ach, Sie nutzen gar keine KI. Naja, mit so einem rückständigen Lieferanten wollen wir auch nicht zusammenarbeiten. Und dann merkte ich so plötzlich, wie er innerlich so wirklich ein Thema kriegte. Er sagte so, weißt du, ich kriege das nicht kompensiert. Wie viele Aufträge soll ich denn jetzt reinholen, um allein den Umsatz zu kompensieren? Ja, und da ist eine riesengroße Gefahr. KI zerstört endgültig das Zeit-gegen-Geld-Modell. Es ist wirklich kaputt. Jetzt ist es richtig kaputt. Ja, und aus meiner persönlichen Sicht und über die Jahre und die Erfahrung, sowohl in meinem eigenen Ingenieurbüro wie auch in der Product Service Mastermind, die Lösung ist ein Product Service und zwar mit einem wertbasierten Preisschild. Und das bringt mich zu einem ersten Punkt, weil ich immer wieder gefragt habe, wie kalkuliere ich das denn? Also, ich mache mal so ein Beispiel aus einer Gärtnerei. Ja? Nehmen wir mal an, du hättest jetzt so eine kleine, feine Gärtnerei, mehrere Mitarbeiter und so. Euer Kerngeschäft ist eben halt so, in Einfamilienhäusern mit einem Grundstück halt so diese Gärten in Ordnung zu bringen. So. Jetzt ruft dich so ein Kunde an und sagt, hey, komm mal vorbei, ne, ich brauche mal hier in meinem Garten und dann können wir mal drüber sprechen und ich kann dir das so zeigen und dann kannst du mir mal darauf sagen, was es kostet und wann ihr das machen könnt. So, dann fährst du da hin und dann gehst du da durch und dann zeigt er dir hier Rasen und Büsche und Hecken und ja und so. Und der klassische Ansatz ist zu sagen, okay, wie viele Leute brauche ich dafür? Einen Tag brauchen wir ungefähr, ne? Und dann haben wir noch ein bisschen Abfuhr von grünen Schnitt. So, ja, also der Klassiker ist eben 3 Leute, 8 Stunden, ne? Und dann sind wir da durch und dann kommt da irgendwie noch die Entsorgung vom Grünschnitt drauf und fertig. So. Das ist der klassische Ansatz. Den machen die allermeisten von uns. Den machen sowohl wir freiberuflichen Professionen, aber ich sehe das im Handwerksbereich auch sehr häufig. Die gehen in die gleiche kalkulatorische Ecke. Die Schwierigkeit ist, du rechnest nur rein vom Zeit weg. Ja? Jetzt kannst du sagen, ja, das lasse ich mal sein. Ich gehe ganz anders ran. Ich mache mir Pakete. Ja? Das heißt, ich habe so Festpreispakete. 1 Stück Rasen, 1 Stück Hecke, 1 Stück Büsche, 1 Stück dies und 1 Stück das. So, kann man so machen. Ja? Die Schwierigkeit ist nur, das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Ergebnis zu tun, weil es ist eigentlich nur eine grobe über dem Daumen Schätzung für die jeweilige Tätigkeit. Wie viel brauche ich da? Wie viele Leute? Und kommen wir da ungefähr mit hin? Oder mache ich da einfach einen festen Eurobetrag dran und sage, jo, hier lieber Kunde, 3 mal Stück Rasen. Ja? So, das Problem ist nur, du kannst nicht die Qualität und das Ergebnis garantieren, weil du hast einfach nur deinen Aufwand in einem Festpreisangebotspaket gepackt. Ja, und dann kommt der Kunde und sagt, das wollte ich mich so nicht haben. Müssen sie nacharbeiten. Ja. So, und die Schwierigkeit daran ist, dass du ein Riesenrisiko reinläufst. Ja. Dass du, wenn du einfach sagst, ich packe das Ganze jetzt hier in so ein Paketangebot, ja, und dann läuft das hinten zeitlich aus dem Ruder. Jetzt gibt es aber einen pfiffigen dritten Weg, den du machen kannst. Das ist jetzt ein Einfamilienhaus, freistehend, da drumherum ist ein Stück Garten und so weiter. Ja, und jetzt gehst du halt hin, wenn dich der Kunde anruft und sagt, wir können mal drüber reden, ich möchte ganz gerne wissen, was kostet das und wann kannst du anfangen. Und dann sprichst du mit dem und sagst du, ja, was denn ist ihr Wunsch? Warum möchten sie denn einen schönen Garten haben? So, und dann fängt dieser Kunde an zu erzählen und sagt so, ja, ich bin sehr gut verdienender Manager, Geschäftsführer, you name it. Und meine Frau und ich, wir haben uns ja dieses Häuschen gekauft, als die Kinder hier klein waren und so weiter. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so diese ganze Gartenarbeit, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, das ist nicht meins, ja. So, und außerdem denken wir sowieso schon länger darüber nach, dieses Häuschen zu verkaufen, weil unsere Kinder sind jetzt mittlerweile auch ausgezogen. Ja, und ich will eigentlich, um ehrlich zu sein, sowieso nur nach Hause kommen freitagsabends und will mich einfach in meinen Garten setzen, der soll schön aussehen. Aber außerdem habe ich mir drüber nachgedacht, so, wenn wir in 2-3 Jahren dieses Häuschen verkaufen wollen, ja, dann soll dieser Garten natürlich auch einen riesengroßen Wertsteigerung mit darstellen, weil der einfach tipptopp über die Jahre gepflegt worden ist. Und so nebenbei finde ich es auch ganz cool, wenn die Nachbarn ein bisschen neidisch sind über meinen schönen Garten. Und plötzlich bist du auf einer ganz anderen Rille. Du bist auf einem ganz anderen Nutzen unterwegs. Ja, der Nutzen ist, dass du ihm jetzt sagen kannst, hey, ich biete dir jetzt was an, wo ich mich kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt um deinen Garten kümmere. Und den Wert, den Nutzen und den Wert, den ich hier liefere, ist, dass du in 2-3 Jahren hier so einen unfassbar genialen, schicken Garten hast, dass der einfach beim Verkauf der Immobilie den Wert nochmal tierisch steigert. Und nebenbei kannst du freitags in deinem Garten sitzen, der sieht schön aus. Und nebenbei kannst du auch noch ein bisschen die Nachbarn ärgern, dass die so neidisch sind auf deinen schicken Garten. Ja, und du merkst, das ist dieser wertbasierte Ansatz ist ein ganz andere Denke. Aber was ist jetzt so konkret der richtige Preis? Und ich mache das mal ein Beispiel bei mir aus dem Ingenieurbüro. Ich hatte ja hier in der Lektion 1 erzählt, wie ich dieses Lastenheft in 2 Wochen entwickelt habe als Product Test Service. So, und jetzt war natürlich, Kunde rief an und sagt, ja, Herr Pfingsten, wir brauchen hier ein Lastenheft und was kostet das denn? Und da habe ich mit denen Folgendes gemacht. Normalerweise hätten sie mir ein bisschen mehr erzählen müssen über ihr Projekt. Das Problem ist nur, das ist so hochgeheim, was dann in so einem Lastenheft drinsteht. Ja, ich habe auch unfassbar viele Geheimhaltungserklärungen unten im Keller von meinem Ingenieurbüro. Ja, weil ich habe ein Dokument mit Inhalt geschrieben über eine Technologie, die vielleicht 3 Jahre später mal irgendwann das Licht der Welt erblickt. So, das heißt, sie taten sich immer auch total schwer mit so zu sagen, worum es geht und so weiter. Und dann sagte ich, wisst ihr was, wir machen das ganz einfach. Wir machen das ganz anders. Ja? Wie groß ist euer Projektbudget? Was habt ihr so geplant für dieses Projekt? Und dann krummelten die wieder so rum, dürfen wir das dem Mike sagen? Ja, und dann sagte ich, ja, komm, ich werfe jetzt mal hier eine Zahl in den Raum und die mag vielleicht passen oder kann man eine 0 dran machen oder eine 0 wegmachen. Die Mathematik hinter der Logik bleibt die gleiche. 5 Millionen Euro Projektbudget. Und in dem Moment, wo ich das aussprach, sah ich direkt schon mal, okay, wie groß ist denn der Kunde? Wie groß ist denn das Projekt? Weil wenn die bei 5 Millionen Euro so riesengroße Augen bekamen und fast vom Stuhl gefallen sind, dann wusste ich, ach, viel zu kleines Projekt, da ist mein Service mit den Lastenheften eine viel zu große Kanone. Ja, die sind das gar nicht gewohnt. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn die dann bei 5 Millionen Euro Betrag hörten und dann mich angucken und dann in so einen dämmerigen Tiefschlaf versunken, dann wusste ich, okay, die haben viel größere Projekte, 50 Millionen, 100 Millionen. Das sind diese Projekte, wo ich früher als Troubleshooter im Projektmanagement aufgeräumt habe. Da habe ich aber keinen Bock mehr auf solche großen Kundenprojekte. 5 Millionen Euro, das ist so die ideale Projektgröße, wo ich unterwegs bin mit meinen Kunden. So, das heißt, mit dem ersten Schritt wusste ich schon mal, okay, wo stehen die eigentlich? Dann habe ich gesagt, hier 5 Millionen Euro und dann nicken die immer ganz freundlich. Dann sagte ich so, Risikomanagement im Projektmanagement, das ist ja Grundhandwerk, was jeder bei uns in der Basisschulung lernt. Und da gucken mich schon so an, so muss ich mal meinen Projektmanager fragen, ob der Risikomanagement macht bei uns. Naja, auf jeden Fall hörten sie ganz brav zu. Und da sagte ich, ja, Risikomanagement im Projektmanagement heißt, wir müssen ja abschätzen, wie groß ist das Risiko, dass das Projekt scheitert. Aha, sagte er dann. Und dann sagte ich, ja, und da gibt es Studien, da gibt es wirklich Studien. Ja, und diese Studien sagen unisono seit Jahrzehnten so, wir haben so grob 30% Risiko, dass so ein Projekt scheitert. Das ist so das, was man immer wieder da draußen in der Praxis sieht. Ja, und dann machen wir das mal rechnerisch einfacher. 30% statt 30% ein Drittel, also ein Drittel von 5 Millionen Euro, bedeuten 1,5 Millionen Euro Risikobudget. Das müsst ihr eigentlich on top drauflegen, am besten idealerweise in der Schweiz in den Tresor stecken. Und wenn es dann bei euch brennt im Projekt, dann macht ihr diesen Tresor auf und dann holt ihr die Feuerwehr. So, das war sowas wie ich damals als Troubleshooter im Projektmanagement und davon bezahlte dann das Ganze. Schlamassel. So. Und so, aha. Ja, und dann sagt sie so, ja, aber ne, wir lernen das ja alle in der Basisschulung, Risikomanagement im Projektmanagement bedeutet auch, wir können uns Maßnahmen überlegen, wie wir dieses Risiko reduzieren im Vorfeld. Ja? Und da gibt es zwei verschiedene klassische Maßnahmen. So, das erste ist, sagte ich Ihnen, super duper Projektmanager, Projektmanagerin draufsetzen. Total erfahrene Person, ja, reduziert definitiv das Risiko im Projekt. Oder die zweite Variante ist, wir setzen dann super duper erfahrenes Projektteam dran, die einfach schon 4, 5, 6 diese Projekte gerockt haben. Die wissen genau, was zu tun ist, reduziert definitiv das Risiko. Oder, oh Wunder, wir schreiben einfach mal unsere Wünsche und Anforderungen in einem Dokument zusammen. Das nennt man dann Lastenheft. Reduziert definitiv auch das Risiko. Und dann guckt nämlich schon, okay. Und dann sagte ich denen, okay, weißt du was, wir machen das jetzt mal einfach ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ne? Ein Drittel Risikoreduktion Projektmanager, ein Drittel Risikoreduktion Team und ein Drittel Risikoreduktion bringt halt so ein Lastenheft. Das heißt, ein Drittel von 1,5 Millionen Euro Risikobudget sind 500.000 Euro. Das ist der Wert eures Lastenhefts. Spätestens da hatte ich sie. Noch nie in ihrem Leben hat vorher jemand ihnen vorgerechnet, was dieses Stück Papier wert ist. Und dann habe ich gesagt, so, wenn dieses Stück Papier, wenn das Lastenheft 500.000 Euro wert ist, ja, dann können wir das aufteilen und sagen, wie viel Wertbeitrag kommt von euch und wie viel Wertbeitrag kommt von mir, der als Methodiker daraus ein professionelles Dokument macht. Weil der Inhalt ist ja euers. Da dachte ich, komm, wir machen das ganz einfach, 80-20. Ja, 80% des Wertbeitrags kommt von euch, ihr bringt den ganzen Inhalt, 20% Wertbeitrag kommt von mir, ich bin der Methodiker, macht daraus richtig schickes, feines, professionelles, freigegebenes Lastenheft. Ja, das heißt, 20% von 500.000 Euro sind wir beim Wertbeitrag auf meiner Seite bei 100.000 Euro. Und dann habe ich noch gesagt, wisst ihr was? So ein Projekt läuft ja über 1,5 Jahre und wir haben in der Regel zwischen 3 und 5 Stände von so einem Lastenheft. Das heißt, wir teilen die 100.000 Euro jetzt einfach mal durch 5 und dann sind wir bei 20.000 Euro. Das ist der Preis. Und dann gucken die mich alle unisono an und sagten, ja, alles klar, schick ein Angebot, wir bestellen das. Und ich hatte die komplett raus aus irgendwelchen Zeitdiskussionen, weil ich ihnen herleiten konnte, was ist so ein Lastenheft wert, was ist mein Wertbeitrag und daraus der wertbasierte Preis. In der nächsten Episode geht es um digitale Geschäftsmodelle für Freiberufler. Ich zeige euch aus der Praxis, was wirklich funktioniert und was Bullshit ist. In diesem Sinne, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.